Willkommen zu unserem Gespräch heute. Heute über die Situation in Russland im Rahmen unserer Gesprächsreihe vorher, nachher, mittendrin. Corona in Europa über Erfahrungen und Perspektiven in der Pandemie. Ich bin Annette Görlich von der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und begrüße ganz herzlich heute Jens Siegert in Moskau.
Hallo, hallo Annette.
Hallo Jens. Ich darf Jens Siegert vorstellen. Er lebt seit 1993 in Moskau. Zunächst berichtete er als Radiokorrespondent aus Russland und dann leitete er von 1999 an 16 Jahre das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau. Von daher kennen wir uns und sind per Du. Seit 2016 organisiert Jens Siegert Public Diplomacy für die Europäische Union in Russland. Das Schreiben aber hat er nicht aufgegeben in seinem Russland-Blog und den Notizen aus Moskau in den Russland-Analysen begleitet er das Land freundschaftlich kritisch. Und vor kurzem legte er mit dem Buch 111 Gründe, Russland zu lieben, eine Liebeserklärung an das, wie er überzeugt ist, schönste Land der Welt vor. Okay, wir sind gespannt. Wir sind gespannt, wie es dem schönsten Land der Welt jetzt geht im Zeichen von Corona. Corona ist in Russland später angekommen, in anderen europäischen Ländern, dafür inzwischen mit voller Macht. Wie kam es dazu? Und ab wann hat Putin die Situation ernst genommen?
Jens Siegert. Ja, tatsächlich. Also das ist so, man müsste noch ein bisschen sogar differenzieren. Corona ist hier relativ früh angekommen, in der Regierung auch ernst genommen worden, nämlich schon Anfang Februar, Mitte Februar. Damals ist die Grenze zu China, Russland hat eine 4.500 Kilometer lange Grenze zu China geschlossen worden. Und kurze Zeit darauf ist auch chinesischen Bürgern die Einreise nach Russland verweigert worden. Das ist ja früher als in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern der Fall gewesen. Dann hat allerdings die Kommunikation von oben aus der Regierung hat dann so ausgesehen, dieses Virus, das ist etwas von außen und wir haben zugemacht. Und deswegen brauchen wir uns da nicht so sehr drum zu fürchten und drum zu kümmern. Entsprechend sorglos sind die Menschen auch gewesen. Und das Virus ist auch nicht aus China hierher gekommen, sondern aus Europa, aus der EU, aus den traditionellen Ländern, in die viele Russen und Russinnen reisen. Italien, Frankreich, Deutschland auch.
Baden-Baden.
Baden-Baden, ja, aber auch Deutschland insgesamt. Also es gab vor Corona jeden Tag, glaube ich, etwa 50, nur allein Aeroflot, 50 Flüge nach Deutschland. Das daran sieht man, wie eng die Verbindung da gewesen ist. Und dann hat Russland relativ ähnlich wie andere Länder reagiert und das Land zugemacht in der zweiten Märzhälfte. Insgesamt zugemacht. Allerdings hat das Ganze eben dann das Problem gehabt, dass die Menschen das nicht wirklich ernst genommen haben. Weil die Staatsführung hat ja gesagt, das ist was von außen. Das ist nicht das, was wir hier selbst drin haben. Und so richtig ernst wurde es dann erst am 25. März, als dann erstmals Präsident Putin selbst aufgetreten ist. Und für Moskau, Moskau ist bis heute der Hotspot für die Corona-Pandemie hier in Russland, für Moskau einen Lockdown, also eine Ausgangssperre, erklärt hat. Man nennt das hier nicht Ausgangssperre, sondern man nennt das hier Selbstisolation. Aber wenn man sich nicht selbst isoliert, wird man bestraft. Das ist also wie mit der Freiwilligkeit nicht so weit her. Angesichts dessen hatte Russland ungefähr 2, vielleicht 3 Wochen Vorsprung vor Deutschland. Und Deutschland hat ja schon davon profitiert, wie wir wissen, dass man gesehen hat, wie es in Italien aussah. Ich glaube, die Härte der deutschen Reaktion hat was mit den schrecklichen Bildern aus Italien zu tun. Und die hatte man natürlich hier auch. Und trotzdem sind diese 2, 3 Wochen Vorsprung vor Deutschland und dann noch mehr Zeit vor Italien. Und dann muss man sagen, in den russischen Regionen noch ein bisschen mehr Zeit, weil diese 2-3 Wochen beziehen sich auf Moskau und vielleicht ein bisschen auf St. Petersburg, die sind vertrödelt worden. Wenn man sich die Kurven anschaut, die Infektionskurven, dann ist die Infektionskurve in Russland genauso gewesen wie in England, wie in Italien, in Großbritannien, wie in Italien, wie in den USA. Es ist also nicht besser gewesen. Und inzwischen ist es das Land mit den höchsten Infektionszahlen, in absoluten Zahlen gemessen. Ich glaube, nur die USA und Brasilien haben mehr Infizierte. Die offiziell gezählten Infizierten. Und sie wachsen auch immer noch um 8.000, 9.000 im Moment jeden Tag. Bei gleichzeitig sehr geringen offiziellen oder vergleichsweise geringen offiziellen Todeszahlen. Insgesamt sind etwas mehr als 5.000 Menschen nach offiziellen Angaben bisher hier in Russland gestorben. Ich und nicht nur ich halte diese Angaben allerdings für ausgesprochen zweifelhaft.
Ist es nicht so, dass der Lockdown aufgehoben wird, trotz dieser weiteren hohen Neuinfektionen?
Ja, das ist eine andere Geschichte. Wir haben jetzt, heute ist der erste Tag, an dem es den Lockdown in Moskau nicht mehr gibt. Das ist gestern ganz überraschend für alle vom Moskauer Bürgermeister verkündet worden. Eigentlich sollte es Anfang nächster Woche sein, dass wir wieder raus dürfen, ohne eine besondere Genehmigung zu haben. Aber das ist heute passiert. Das hat aber etwas mit zwei anderen Ereignissen zu tun. Und zwar mit der sogenannten Siegesparade, die am 8. Mai hätte stattfinden, am 9. Mai hätte stattfinden müssen, hätte sollen und abgesagt werden musste. Und dem Verfassungsreferendum, das am 22. April stattfinden sollte. Zu dem Verfassungsreferendum muss man sagen, das ist ja vielleicht inzwischen schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass die wichtigste Meldung und das wichtigste Ereignis in Russland in den ersten 2,5, 3 Monaten war, dass Putin erklärt hat, die Verfassung ändern zu wollen. Und dass der wichtigste Punkt darin, da sind sich eigentlich alle einig, der Punkt ist, dass seine bisherigen Amtszeiten nicht mehr zählen und deshalb nicht in die Begrenzung der Verfassung fallen, dass ein Präsident nicht mehr als 2 Amtszeiten haben darf. Das heißt, über 2024, das ist das Ende seiner jetzigen Amtszeit, kann Putin auch wieder kandidieren. Diese Verfassungsänderungen wollte und will er sich vom Volk bestätigen lassen, obwohl das nicht nötig gewesen wäre. Laut Verfassung reichen dafür die Parlamente hier in Moskau und die Regionalparlamente aus und die haben auch ganz alle binnen einer Woche ist das geschehen, das ist wie so eine Geheimdienstoperation gewesen, haben auch alle zugestimmt, aber dieses Verfassungsreferendum sollte eben doch noch stattfinden. Ganz, ganz lange hat man gezögert, hat Putin, so muss man denken, hat gezögert, das abzusagen und dann wurde es aber doch abgesagt, noch länger wurde gezögert, die Parade abzusagen, sie wurde trotzdem abgesagt und nun sollen beide nachgeholt werden. Die Parade am 24. Juni, also in 2 Wochen, und das Verfassungsreferendum eine Woche später, am 1. Juli.
Entschuldigung, ich wollte nur sagen, lass uns darauf später nochmal zurückkommen, okay. Weil das ja schon eine sehr starke Bedeutung hat, diese beiden Ereignisse. Ich wollte dich jetzt noch fragen zur Situation im Gesundheitswesen. Seit 2013 wurden ja in Moskau mehr als die Hälfte der MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen entlassen. Und das waren vor allem Krankenschwestern und Pfleger. Hat sich das jetzt in dieser Situation bemerkbar gemacht? Und wie ist die Situation außerhalb Moskaus, wo die Versorgung, vermute ich mal, besser ist als auf dem Land? Oder ist das ein Vorurteil?
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Besser ist auf dem Land oder schlechter?
Aber nein, in Moskau würde ich annehmen, ist die Gesundheitsversorgung besser als auf dem Land. Aber ich habe dich gefragt, ob das ein Vorurteil ist. Ich bin mir nicht sicher.
Nee, das ist kein Vorurteil, sondern der Unterschied der Versorgung ist schon sehr, sehr groß, was Moskau anbelangt. Weiter Vorsprung, selbst vor anderen großen Städten wie St. Petersburg oder Novosibirsk oder Jekaterinburg. Und dann, je kleiner die Städte werden oder dann auch das Land, wird es schlimmer. Ja, tatsächlich hat es diese Gesundheitsreform gegeben. Das nannte man Optimisierung. Es ist ein Wort, das, wenn das Ökonomen aussprechen, einen immer gleich sehr vorsichtig werden lässt. Und das hat sich natürlich auch jetzt gezeigt. Die Situation in den Krankenhäusern und in den Kliniken, hier in Moskau gibt es ja das System von Polikliniken, also keine niedergelassenen Ärzte, sondern Polikliniken, die die Grundversorgung übernehmen, die waren einfach schlecht ausgestattet, und zwar sowohl mit Personal als auch mit Sachmitteln. Das heißt, also es hat überall sehr, sehr viele Berichte davon gegeben, vor allen Dingen über die sozialen Netzwerke. In den offiziellen Medien ist es unterdrückt worden darüber, dass es weder Masken gab noch Schutzkleidung, teilweise nicht ausreichend Reagenzgläser und Labormaterialien, um die Tests durchzuführen. Auch einer der Gründe wahrscheinlich, warum das hier die Reaktion hier auf die Pandemie so lange gedauert hat, weil das Land mit dem Testen nicht so schnell in die Puschen gekommen ist, wie es hätte sein müssen. Inzwischen wird sehr, sehr viel getestet, auch in den Regionen. Aber dann gibt es noch ein weiteres Problem, und das ist die russische Statistik. Die russische Statistik ist, soll man das sagen, nicht besonders vertrauenswürdig. Das hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist natürlich, dass sie sehr, sehr stark dem Staat unterstellt ist. Und ein anderer ist, dass es eine Tradition gibt, unten keine schlechten Nachrichten zu produzieren und oben schlechte Nachrichten nicht durchzulassen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, und alle Stichproben zeigen das auch, dass die Zahlen, die wir haben, einfach nicht vertrauenswürdig sind, dass sie zu niedrig sind. Und das kommt wieder in die gleiche Sache hinein, wenn den Leuten hier gesagt wird, es sterben gar nicht so viele Leute an Corona. Wie zum Beispiel, das wissen Sie auch, das kommt auch in den Nachrichten in Italien oder in den USA, dann werden Sie natürlich auch unvorsichtiger. Wenn das Risiko nicht so groß ist, warum soll ich mich so vorsehen?
Ja, dabei gab es ja Warnungen von Ärzten, Ärztinnen und Pflegern, die dann unter mysteriösen Umständen vom Balkon gefallen sind. Ich nehme an, dass das auch in diesem Zusammenhang steht.
Da kann man nur spekulieren.
Das brauchen wir jetzt nicht.
Das waren drei Fälle oder vier. Ja. Das hört sich natürlich schon sehr verdächtig an. Aber positiv behaupten, dass das direkt damit zusammenhängt, kann ich natürlich nicht. Es ist aber auch trotzdem, trotz dieser Fälle, kein Problem, zumindest im Internet entsprechende Informationen, Videos zu finden, Videos von ganzen Krankenhausbelegschaften, die entweder gekündigt haben oder sich darüber beschweren oder sich weigerten, ihren Dienst zu tun, eben weil sie sich selbst nicht schützen konnten. Und natürlich dann auch gesagt haben, wenn wir uns selbst nicht schützen können, können wir auch unsere Patienten nicht schützen. Ja, weil wenn wir Krankenhauspersonal infiziert sind, dann infizieren wir natürlich auch unsere Patienten. Es gibt auch viele Berichte darüber, dass Menschen wahrscheinlich im Krankenhaus erst infiziert worden sind und noch nicht vorher. Also das darüber allerdings eben, wie gesagt, keine belastbare Statistik, sondern das ist mehr eben ein Eindruck von dem, was vor allen Dingen im Internet und in den sozialen Netzwerken berichtet wird.
Ja. Welche Bevölkerungsgruppen sind denn am stärksten betroffen? Wenn du ganz kurz darauf eingehen kannst, und gibt es eine unterschiedliche Betroffenheit von Frauen und Männern, was die Krise an sich angeht? Also auch die Frage von häuslicher Gewalt. Wir wissen ja, dass Alkohol auch außerhalb von Corona eine wichtige Rolle spielt dafür.
Ja, zur Betroffenheit. Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, der Hotspot war und ist es immer noch, wenn auch mit abnehmender Größe, war Moskau. Etwa die Hälfte der Corona-Toten sind Moskauer und Moskauerinnen. ungefähr die Hälfte der Infizierten, derjenigen, die infiziert waren, selbst, also wenn wir die noch reinnehmen, die inzwischen wieder gesundet sind, sind Moskauer und Moskauer gewesen. Das hat wahrscheinlich etwas mit der Mobilität zu tun. Moskauer und Moskauerinnen sind diejenigen, die im Wesentlichen ins Ausland fliegen und fahren und die sich dort infiziert haben, die dann nach Hause gekommen sind und ihre Umgebung weiter infiziert haben. Muss allerdings auch da wiederum sagen, wie vertrauenswürdig die Zahlen aus den russischen Regionen sind, weiß ich nicht. Putin hat nach längerem Zögern den Gouverneuren der Regionen die Verantwortung für die jeweilige Corona-Bekämpfung übergeben. Und Verantwortung in Russland heißt auch immer, man wird nachher bestraft, wenn es da nicht gut gegangen ist. Das heißt also, es gibt auch viele Berichte, auch Dokumente, die das zeigen, immer wieder Dokumente, die das zeigen, dass die Zahlen, die aus den Regionen hier nach Moskau gegeben werden, dass die manipuliert sind. Aber grundsätzlich eher die Moskauer haben, sind betroffen gewesen. Wenn wir das sozial oder auf Altersgruppen beschränken, das Durchschnittsalter der Corona-Toten, nicht der Corona-Infizierten, sondern der Corona-Toten in Russland ist geringer als in westlichen Staaten. Darüber gibt es aber nur Spekulationen, warum das so sein kann. Eine kann sein, dass die Lebenserwartung hier geringer ist und das führt dazu, dass Menschen eine schlechtere Gesundheit haben im gleichen Lebensalter, wie Menschen dann in Deutschland zum Beispiel oder in Italien. Dann gibt es einige Regionen, die besonders betroffen sind. Da ist im Moment besonders hervorzuheben die Republik Dagestan am Kaspischen Meer im Nordkaukasus. Die Gründe sind jetzt schwer auszumachen. Was wir gar nicht wissen, es gibt auch blinde Flecke, was wir gar nicht wirklich wissen, ist, wie sieht es in der Armee aus und wie sieht es vor allen Dingen im riesigen Gefängnissystem aus. Da gab es zu Anfang die Behauptung, da gäbe es keine Infizierten. Dann gab es Ende April, Anfang Mai Zahlen, die waren aber relativ gering. Also in russischen Gefängnissen sitzen etwas mehr als 600.000 Gefangene, plus das gesamte Gefängnispersonal natürlich noch, das noch dazu gerechnet werden muss. Und da gab es Zahlen von 400, 500 Infizierten. Aber das System ist so zu und die Gefängnisse sind auch inzwischen geschlossen. Besucher dürfen nicht rein. Wir wissen gar nicht, wie das da aussieht. Was Frauen anbelangt, so gibt es Berichte vor allen Dingen von Krisenzentren, Frauenhäusern, also NGOs, die sich um Hilfe für Frauen kümmern, dass häusliche Gewalt zugenommen hat. Eine der prominentesten, eine der bekanntesten Organisationen, das Anna-Zentrum, hat von einer Zunahme von fast 50% von Anfragen, also von Hilferufen von Frauen in ihren auf ihren Telefonlinien berichtet. Das Gleiche sagte auch, es gibt eine Frauenbeauftragte hier in der russischen Regierung. Das Innenministerium sagt aber, die Anzahl der Fälle von häuslicher Gewalt hätte abgenommen. Ich tendiere eher zu der ersten Geschichte, aber also dass es stark zugenommen hat, aber richtig, wirklich prüfen kann ich das natürlich nicht. Und dann muss man natürlich sagen, Krankenhäuser sind wie eigentlich fast überall auch im Wesentlichen weiblich in Russland. Auch es gibt hier sehr, sehr viel mehr Ärztinnen, als das in anderen Ländern der Fall war. Ärzte, mit der Ausnahme übrigens von Zahnärzten und Chirurgen, war immer und Gynäkologen, komischerweise oder vielleicht nicht komischerweise, war immer ein Frauenberuf hier in der Sowjetunion und auch in Russland noch. Das ändert sich zwar in letzter Zeit, aber es gibt immer noch einen großen Überschuss von Ärztinnen.
Ja, dann würde uns natürlich interessieren, du hast es schon öfters angesprochen, wie die Bevölkerung mit dieser Situation umgeht. Du hast gesagt, es fällt ihr schwer, es ernst zu nehmen, wenn die Regierung selbst nicht ernst nimmt. Aber es gibt ja noch einen anderen Aspekt, nämlich den der Wirtschaftskrise, der der Bevölkerung zu schaffen macht. Was ist da die Situation?
Ja, also es gab eine Umfrage von vor 2-3 Wochen ungefähr, also schon mitten in der Krise selbst drin. Da hatte etwa ein Drittel der Menschen war der Meinung, dass die Maßnahmen zu hart sind. Ein Drittel war der Meinung, dass die Maßnahmen zu schwach sind. Und ungefähr ein Drittel hatte keine Meinung dazu. Außerdem waren ebenfalls ein knappes Drittel der Meinung, dass die Gefahr von Corona übertrieben wurde. Also etwa 10% waren der Meinung, das Virus ist eine Erfindung. Das gibt es gar nicht. Und etwa 20% waren der Meinung, das ist nicht gefährlicher als Grippe. Also die Gefährlichkeit ist eine Erfindung. Entsprechend wenig bereit sind diese Leute oder viele dieser Leute natürlich, die Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Also insbesondere die Abstandspflicht und die Maskenpflicht. Oder hier in Moskau zum Beispiel ist es inzwischen vorgeschrieben, in öffentlichen Plätzen, wo es mehr Menschen gibt, auch Handschuhe zu tragen. Man kommt in Lebensmittelgeschäfte, in staatliche Einrichtungen nicht mehr rein, ohne Handschuhe und eine Maske zu tragen. Allerdings, wenn man auf der Straße herumgeht, dann sieht man, dass die meisten Leute sich nicht daran halten. Oder dass es sehr beliebt ist, die Maske unter der Nase oder gleich unter dem Kinn zu tragen.
Ja. Zumindest unter der Nase.
Zumindest unter der Nase.
Bei uns auch sehr beliebt.
Und auch mit den Abständen, das ist also, es ist nicht wirklich so, dass viele Leute sich daran halten. Also wenn man selbst Abstand halten möchte, muss man noch mehr darauf achten und dann eben einen Bogen machen oder ähnliches. Das ist nicht immer. Die einzigen Stellen, wo das wirklich hart eingehalten wird, sind die Lebensmittelgeschäfte, die ganze Zeit natürlich offen waren. Da sind überall Markierungen am Boden, da gibt es überall Wachleute, die darauf achten. Das liegt aber wohl, denke ich, eher daran, dass sie bestraft werden und Geld zahlen müssen, wenn das nicht passiert, dass es da Kontrolleure gibt. Ansonsten haben sich meinem Eindruck nach die Polizisten eher zurückgehalten. Da ist, glaube ich, auch eher die Angst da, dann kann ich mich ja selbst infizieren. Was den Wirtschaftsfrage anbelangt, hat Corona natürlich sehr, sehr große Auswirkungen. Hier in Russland gibt es nicht der russische Arbeitsmarkt reagiert anders als zum Beispiel der deutsche Arbeitsmarkt oder auch der US-amerikanische Arbeitsmarkt. Leute werden nicht entlassen, sondern sie bekommen schlicht und einfach kein Geld. Es gibt hier sozusagen den unbezahlten Urlaub. Sie werden in unbezahlten Urlaub geschickt. Das ist auch das, was gleichzeitig hat Putin die ersten 6 Wochen des Lockdowns in Moskau beziehungsweise für das ganze Land damit begründet, hat gesagt, ihr müsst nicht zur Arbeit gehen, aber die Arbeitgeber müssen euch weiter bezahlen. Ich kann das auch nur aus Erzählungen von Freunden, Bekannten und aus dem Internet erzählen. Das ist natürlich nicht passiert oder in sehr viel geringerem Maße passiert, als das vorher der Fall war. Und da kommt ein großes Problem hinein. Die Menschen in Russland, die meisten Menschen in Russland haben keine Ersparnisse. Sie leben sozusagen buchstäblich vom Hand in den Mund oder von der Lohn- oder Gehaltszahlung bis zur nächsten Lohn- oder Gehaltszahlung. Gleichzeitig sind die Hilfen, die staatlichen Hilfen, sowohl für die Bevölkerung als auch für die Wirtschaft relativ gering geblieben. Also während in Deutschland und in anderen Ländern dann da Programme aufgelegt worden sind von 20 oder auch mehr Prozent des Bruttoinlandsprodukts, liegt das in Russland inzwischen bei 4-5%. Zu Anfang waren es überhaupt nur 2%. Und viele dieser Dinge sind angesichts der schlechten Verwaltung und Korruption bei den Menschen nicht angekommen. Also zum Beispiel hat Putin dekretiert, dass alle Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen, in Krankenhäusern, dass sie eine Zulage bekommen. Dann ist lange Zeit nichts passiert. Dann gab es Aufrufe im Internet, wir bekommen diese Zulage nicht. Und dann musste Putin sich hinstellen und damit drohen, dass die Leute ins Gefängnis geworfen und bestraft werden, die nicht auszahlen, damit es ausgezahlt wird. Inzwischen scheint es so, dass es auch ausgezahlt wird. Aber insgesamt ist die wirtschaftliche Situation hier schlecht. Da, wo noch hinzukommt, dass sich auf die Corona-Krise noch eine zweite Krise legt, beziehungsweise eine damit verbundene Krise legt, nämlich die des Ölpreises. Der Ölpreis ist Ende März eingebrochen, teilweise wegen der durch Corona bedingten Wirtschaftskrise, teilweise aber auch, weil die Russland sich aus einer Vereinbarung der OPEC, mit den OPEC-Staaten zurückgezogen hat, dem sogenannten OPEC Plus. Das war eine Vereinbarung, die die Fördermenge zu begrenzen. Daraufhin ist der Ölpreis in den Keller gegangen, so weit in den Keller, dass es sogar zwei Tage gab, in denen russische Firmen Öl nur verkaufen konnten, wenn sie noch etwas dazu bezahlt haben. Das ist inzwischen wieder nicht mehr der Fall, aber das hat eine sehr, sehr große Auswirkung auf den russischen Staatshaushalt.
Ja, das kann man sich vorstellen. Und welche Bedeutung hat das nun für die Machtstellung von Putin?
Putin, es gab hier nach 2014, nach der Krim-Annexion, einen sogenannten Krim-Konsens im Land. Das heißt, eine riesengroße Mehrheit, über 80%, teilweise bis 90%, fand das gut, dass die Krim annektiert wurde und hat dieses positiv auf Putin bezogen. Putins Zustimmungsraten waren von 2014 bis etwa 2018 auf über 80% gewachsen. Das hatte er vorher nicht und das ist einfach fantastisch gewesen für ihn. Seit 2018 ist schon merkbar, dass dieser Konsens länger nicht mehr trägt. Seither sind die Zustimmungsraten von Putin langsam zwar, aber stetig gefallen. Das hat was damit zu tun, dass Russland sich seit 2013, schon vor der Krim-Annexion, in einer tiefen Wirtschaftskrise befindet, aus der es nicht wirklich rausgekommen ist. Es gab in den letzten beiden Jahren vor 2019, 2018 ein kleines Wachstum wieder, aber nichts wirklich Bedeutendes. Und die Realeinkommen im Land sind gefallen. Die Verfassungsänderungen, die Putin Anfang des Jahres initiiert hat, haben sicherlich auch etwas damit zu tun. Nämlich, dass diese Zustimmung zurückgegangen ist, dass sich die politische Elite mehr und mehr darauf orientiert hat, 24 geht Putin und was machen wir dann? Und diese Situation hat Putin versucht zu durchbrechen, eben dadurch nicht zu sagen, ich bleibe bis 2024. Das hat er nicht gesagt, aber ich habe die Möglichkeit zu bleiben bis 2024. So dass heute die meisten, eigentlich fast alle, glauben, er bleibt auch bis nach 2024. Dann kam Corona und Putin war ja wie auf dem falschen Fuß erwischt. Es sollte ja das Referendum geben, die Verfassung sollte geändert werden. Corona war nicht vorgesehen. Und Putin verschwand fast. Das Gesicht der russischen staatlichen Corona-Reaktion wurde der Moskauer Bürgermeister. Und Putin hat, ich habe das vorhin ja auch schon gesagt, den Gouverneuren beauftragt, macht ihr das? Offenbar war man im Kreml der Meinung, da kann man nur mit verlieren mit den Corona-Maßnahmen. Und das sollte nicht auf Putin zurückfallen. Klappt hat das nicht wirklich. Putin ist dann wieder zurückgekehrt, etwa Mitte April, Ende März, wie ich ja gesagt habe, aber er wirkte in Videokonferenzen, als ob das erstens nicht sein Medium ist und zweitens wirkte er distanziert, irgendwie uninteressiert. Und das hat sich ausgewirkt. Die Zustimmungszahlen sind weiter zurückgegangen. Und was vielleicht noch wichtiger ist, sie liegen jetzt bei 55 bis 58% im Moment. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, das Vertrauen in Putin ist gefallen. Und damit das Vertrauen in den Staat insgesamt auf 30%. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Und ich glaube, dass damit auch zu erklären ist, warum jetzt so hastig aufgemacht wird. Der Lockdown, die Ausgangssperren sind ausgesprochen unpopulär. Verfassungsänderungen sollen durchgestimmt werden. Das kann auch sein, dass man im Kreml denkt, im Herbst wird es noch schlimmer, weil den Leuten geht es zwar schon schlecht wirtschaftlich, aber ich glaube, so in den Köpfen ist das noch nicht wirklich angekommen. Deswegen soll das jetzt wahrscheinlich durchgestimmt werden. Dann gibt es danach die Parade, um die Stimmung ein bisschen, nein, erst die Parade, um die Stimmung zu heben. Vorher war es andersherum. Erst das Referendum, dann die Parade. Jetzt kommt die Parade, um die Stimmung zu heben und dann das Referendum. Und ja, dann werden wir sehen, wie es im Herbst weitergeht.
Ja, spannend. Noch ein spannender Herbst. Jens Siegert, ich danke sehr herzlich und schicke viele Grüße nach Moskau. Es war, wie immer, wenn man sich mit dir unterhalten darf, hochinteressant. Viele Grüße nach Moskau.
Danke, bitte. Bitte danke.
Ich darf jetzt noch sagen, dieses Gespräch kann man auch später noch auf YouTube anhören. Mhm. Und auch andere dieser Reihe. Das nächste Gespräch wird am Mittwoch, den 24. Juni sein, um 19 Uhr, über die Situation in Spanien. Und das führt mein Kollege Andreas Baumer mit Stefan Meyer in Madrid. Also nochmal herzlichen Dank und auf Wiedersehen und Wiederhören.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.